Susanne Mirau. Frei und unverbogen. Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen. Gelesen von Nadine Schadam und Arvid Schall.
Das Baby schreit und schmeißt Kartoffelbrei an die Wand. Das Kleinkind beißt seine Schwester und die Grundschülerin erklärt, dass sie nach je 4 Wochen Geigen-, Cello- und Gitarrenunterricht nun doch lieber Nasenflöte lernen will. Und plötzlich ertappt man sich, wie man Dinge sagt oder tut, die man niemals sagen oder tun wollte. Woran liegt das und wie kann man es verhindern? Das erklären wir dir in unseren Blinks zu Susanne Miraus Buch »Frei und unverbogen«. Der Ansatz der bekannten Bloggerin und Kleinkindpädagogin beruht auf der bedürfnisorientierten Begleitung. Und weil es sich dabei nicht um eine Erziehungsmethode handelt, sondern um eine Haltung, sind Reflexion und Aufarbeitung wesentliche Bestandteile. Stell dich also darauf ein, auch eine Menge über dich selbst nachzudenken, damit du deine Kinder annehmen kannst, wie sie sind, ohne deine eigenen Grenzen zu überschreiten. Aber keine Angst. Diese Blinks werden dich bei diesem Prozess begleiten. Ganz bedürfnisorientiert.
Blink Nummer 1. Warum Erziehung problematisch ist.
Fangen wir am besten ganz vorne an. Was ist Erziehung überhaupt? Die allgemeine Idee lässt sich schon im Wort selbst finden. Der Mensch wird zu etwas hingezogen. Das heißt, es existiert eine Vorstellung davon, was einmal aus dem kleinen Menschen werden soll. Aufgabe der Erziehenden ist es nun, das Kind zu diesem Ziel zu führen, respektive zu ziehen. Wie genau man dieses Ziel erreicht, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Und diese manifestieren sich in unterschiedlichen Erziehungsstilen. Diese Stile unterscheiden sich vor allem darin, wie viel Freiheit und Mitbestimmungsrecht Kindern zugestanden wird. Der autokratische Erziehungsstil etwa baut auf elterlicher Autorität, auf Anpassung, Regeln und Strafen auf. Die Meinungen des Kindes spielen nur eine geringe bis keine Rolle. Auch im autoritativen oder demokratischen Erziehungsstil gibt es gewisse Grundregeln und Standards. Diese werden zwar konsequent und berechenbar durchgesetzt, dabei werden aber auch die Kinder und ihre Meinungen, Bedürfnisse und Vorschläge einbezogen. Ziel ist es, ihre Selbstständigkeit zu fördern. Dagegen zeichnet sich der Laissez-faire-Stil dadurch aus, dass die Eltern keinerlei Regeln vorgeben. Sie mischen sich kaum ins Verhalten des Kindes ein und bieten deshalb wenig bis keine Orientierung. Das ist nur ein grober Überblick. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob du dich selbst eindeutig einem Stil zuordnen kannst. Allerdings kann es hilfreich sein, diese Tendenzen zu erkennen. Gibst du eher den Ton an oder richtest du dich meistens nach den Kleinen? Auch viele populäre Erziehungsratgeber bauen mehr oder weniger direkt auf einem dieser Stile auf. Dabei bieten sie aber oft nur eine pauschale Methode für alle an. Meist geschieht das in Form eines Leitfadens, der vorgibt, wie man in bestimmten Situationen handeln soll, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Eigentlich sind es sogar 2 Hasen. Denn erstens ist jede Situation einzigartig und zweitens jedes Kind auch. Da die Rahmenbedingungen also stets anders sind, können pauschale Lösungen kaum funktionieren. Viel wichtiger ist aber, wie können wir überhaupt behaupten, wir wüssten, wohin sich unser Kind entwickeln soll?
Fassen wir zusammen. Fast allen traditionellen Erziehungsstilen und den darauf basierenden Methoden liegt die Annahme zugrunde, dass Kinder nach einem bestimmten Ideal geformt werden müssten. Pauschale Lösungen werden der Vielfalt unserer Kinder aber nicht gerecht.
Vielleicht sind also nicht nur unsere Erziehungsmethoden falsch. Vielleicht liegt der Fehler schon darin, dass wir überhaupt ein Ziel festlegen. Statt uns in Methoden zu verlieren, sollten wir versuchen, zu einer neuen Haltung zu gelangen.
Blink Nummer 2. Wie wir unsere Kinder aufs Leben vorbereiten können und nebenbei die Welt retten.
Für viele von uns waren Belohnungen fester Bestandteil unserer Kindheit. Für eine 1 gab's 10 Mark und für Tapferkeit beim Arzt einen Lolli. Dieses Belohnungssystem hat uns schon früh an den Konsum herangeführt, der in unserer Welt eine so große Rolle spielt. Denn Konsum, Stabilität und Wachstum, das waren über Generationen die maßgeblichen Werte unserer Gesellschaft. Und diese Werte haben auch die Erwartungen an Kinder beeinflusst und damit die Erziehung. Damit die Welt bleiben konnte, wie sie war, wurde Anpassung zum wichtigsten Erziehungsziel. Inzwischen wissen wir, dass die Kehrseite dieser Werte die fortschreitende Ausbeutung von Mensch und Natur ist. Und deren Folgen bekommen wir auch in der westlichen Welt in Form von Klimakatastrophen, Migrationskrisen oder Pandemien zu spüren. Das ist aber noch längst nicht alles. Auch durch die Globalisierung und die Digitalisierung hat sich unsere Welt in den letzten 70 Jahren drastisch verändert. All diese Veränderungen bringen neue Herausforderungen mit sich. Denen sind unsere alten Denkweisen und Strukturen aber nicht gewachsen. Stattdessen sind neue, kreative Ansätze gefragt. Unsere Gesellschaft braucht keine folgsamen, angepassten Kinder, sondern Menschen, die flexibel, eigenständig, sozial und global denken. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir unsere Auffassung von Erziehung dringend überdenken müssen. Denn wie du mit deinen Kindern umgehst, prägt sie für ihr ganzes Leben. Eine besondere Rolle spielt dabei die Bindungsbeziehung. Nahrung, Nähe oder Schlaf. Hat ein Baby ein Bedürfnis, schreit es. Werden die Signale wahrgenommen und regelmäßig richtig interpretiert, entsteht eine sichere Bindung. Das Kind erfährt, dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird und dass es selbstständig etwas an seiner Situation ändern kann, indem es um Hilfe bittet. Dadurch entwickelt es Vertrauen und Selbstwirksamkeit. So erhält es eine sichere Basis, von der aus es sich selbst und die Welt erkunden kann. Werden die Signale hingegen missachtet oder falsch interpretiert, entsteht keine sichere Bindung. Und so kann das Kind kein stabiles Vertrauen in die Bindungspersonen, die Umwelt und die eigenen Fähigkeiten aufbauen. Und das kann Folgen haben von Aggressionsproblemen und geringem Selbstwertgefühl über Depressionen und Panikattacken bis zu körperlichen Problemen wie Diabetes 2.
Das heißt, eine Erziehung, die vor allem auf Anpassung setzt, wird den veränderten Lebensbedingungen nicht gerecht. Deshalb sollten wir unseren Kindern durch eine gute Bindungsbeziehung ermöglichen, ihre Selbstständigkeit und Kreativität zu entwickeln.
Es gibt also genug Gründe, Erziehung neu zu denken und nicht in klassische Muster zu verfallen. Warum fällt uns das trotzdem häufig so schwer?
Blink Nummer 3. Wie wir wurden, wer wir sind. Und warum uns das hindert, zu handeln, wie wir wollen.
Vielleicht wurdest du früher zum Cello-Unterricht gezwungen oder man hat dir als Junge nicht erlaubt, Mädchenkleider zu tragen. Das ist nicht ungewöhnlich, denn viele der heutigen Eltern wurden als Kinder selbst verbogen. Umso wichtiger ist es ihnen nun, alles anders zu machen. Doch das ist gar nicht so leicht. Frühe Erfahrungen mit den Bindungspersonen prägen unser Selbstbild und unsere Glaubenssätze. Oft sind uns diese Glaubenssätze und ihre Herkunft aber gar nicht bewusst. Und das führt oft zu Widersprüchen zwischen dem, was wir tun wollen, und dem, was wir tatsächlich tun. Lass uns das an einem Beispiel verdeutlichen. Seit einiger Zeit macht Maya sich Sorgen um ihre Tochter Lilly, weil diese ständig unzufrieden mit ihren eigenen Leistungen ist. Deswegen versucht Maya, Lilly zu bestärken und sagt ihr immer wieder, dass sie auf ihre Leistungen stolz sein soll. Gleichzeitig erlebt Lilly immer wieder, wie ihre Mutter unter Freunden die eigenen Erfolge kleinredet. Das bringt Lilly aber in eine schwierige Lage, denn sie hat kein Vorbild für das, was sie tun soll, und bekommt stattdessen genau das vorgelebt, was sie nicht tun soll. Aber Maya kann nicht anders, denn ihr selbst wurde als Kind eingebläut, sie solle nicht so angeben, denn es gäbe immer jemanden, der besser sei. Während solche Glaubenssätze im Alltag oft nur mitlaufen, werden sie vor allem in stressigen Situationen aktiviert. Und das führt oft zu unreflektiertem Verhalten. Denn unter Stress verfallen wir oft in alte Denk- und Handlungsmuster. Statt uns so zu verhalten, wie wir es uns vorgenommen haben, verhalten wir uns so, wie es sich früher einmal als nützlich erwiesen hat, auch wenn das aktuell kontraproduktiv ist. Nehmen wir zum Beispiel Ben und seine Mutter. Ben hat oft extreme Wutanfälle. Nun wurde Bens Mutter in ihrer Kindheit selbst regelmäßig von ihrem Vater angeschrien. Damals war ihre Taktik, sich emotional zurückzuziehen. Diese Taktik wiederholt sie nun automatisch, sobald Ben wütend wird. aber dadurch fühlt sich das Kind alleingelassen und lernt nicht, mit seiner Wut umzugehen.
Kurz gesagt, um unsere Kinder so zu erziehen, wie wir es für richtig halten, sollten wir uns zunächst mit unserer eigenen Geschichte befassen. Denn nur so können wir die Glaubenssätze erkennen, die vor allem in Stresssituationen ungewollt unser Handeln bestimmen.
Damit sind natürlich nicht alle Probleme aus der Welt geschafft, denn nicht nur unsere Familie, sondern die gesamte Kulturgeschichte ist vom alten Erziehungsdenken geprägt.
Blink Nummer 4. Was sich in über 2 Jahrtausenden Erziehung geändert hat und was nicht.
Wirft man einen Blick in die Geschichte, überrascht es nicht, dass Druck und Gewalt gegenüber Kindern in der Erziehung noch immer so präsent sind. Tatsächlich sind sie tief in unserer Kultur verwurzelt. Der Begriff Pädagogik kommt vom altgriechischen Paideia. Das bedeutet so viel wie bildnerische Arbeit am Menschen. Die Idee von Erziehung als Formung ist hier also bereits angelegt. Der Paidagogos war im antiken Griechenland für Schutz und Erziehung der Jungen zuständig. Zu diesem Zweck durfte er seine Schützlinge auch körperlich züchtigen. Auch in der Erziehung des Mittelalters, die sich an christlichen Idealen orientierte, war körperliche Gewalt an der Tagesordnung. Erst beim Übergang zur Neuzeit entwickelte sich langsam ein neues, humanistisches Menschenbild. Das Individuum als autonomes Wesen mit speziellen Willens- und Handlungsmöglichkeiten geriet in den Blick. Das wirkte sich auch auf die Erziehung aus. Es entstanden erste Konzepte spielerischen Lernens, die Erziehungsmethoden wurden lockerer. Körperliche Gewalt blieb jedoch ein wesentlicher Bestandteil. Im 18. Jahrhundert trat dann der Entdecker der Kindheit auf den Plan. Hatte Erziehung jahrtausendelang dazu gedient, Menschen so schnell wie möglich zu gesellschaftsfähigen Erwachsenen heranzuziehen, erklärte Jean-Jacques Rousseau die Kindheit nun zur schützenswerten Phase. Denn Kinder seien Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Dieses Verständnis setzte sich in der Moderne vor allem im Bürgertum durch. Parallel dazu begann im 19. Jahrhundert eine Verwissenschaftlichung der Kindheit. Tabellen und Statistiken zum kindlichen Normalverhalten wurden angelegt und dieses Normalverhalten durch die Erzieher kontrolliert. Leiten ließ man sich vom Ideal des passiven Kindes, das sich willenlos zum perfekten Bürger formen lässt. Diese Entwicklung spitzte sich in der NS-Zeit zu. Abhärtung, Anpassung, Unterwürfigkeit waren die Erziehungsziele. Im bekanntesten Erziehungsratgeber dieser Zeit empfiehlt die Autorin Johanna Harrer etwa, Kinder nach der Geburt 24 Stunden allein zu lassen. Harrers Buch wurde in der BRD noch bis Ende der 1980er aufgelegt. Das zeigt, wie langsam sich das Erziehungsdenken nach dem Zweiten Weltkrieg änderte. Körperliche Gewalt etwa blieb ein vielverwendetes Mittel.
Wir sehen, unser Verständnis von Kindheit und Erziehung hat sich immer wieder gewandelt. Die Gewalt ist jedoch seit der Antike eine Konstante.
In den 1970er Jahren entstand dann das Konzept der antiautoritären Erziehung, wobei sich bald herausstellte, dass die Laissez-faire-Haltung auch nicht wie erhofft funktionierte. Die konsequent antiautoritär erzogenen Kinder neigten zu aggressivem Verhalten, geringem Selbstwertgefühl und Drogenmissbrauch.
Blink Nummer 5. Von der Großfamilie zur Kita, wo Erziehung heute stattfindet.
Um das Jahr 1500 bestand eine Familie noch aus rund 20 Mitgliedern. 1850 gehörten zu einer Familie im Durchschnitt nur noch 10 Menschen. Und die heutige Kernfamilie besteht aus 3 bis 4 Personen. Dabei hat eine Erziehung im Familienverbund eine Menge Vorteile. Sie entlastet die Eltern, die Kinder kommen mit verschiedenen Lebensweisen in Kontakt und familiäre Probleme können leichter ausgeglichen werden. Außerdem entwickeln Kinder mit starken sozialen Netzwerken mehr Resilienz als solche, die in familiärer Isolation aufwachsen, was heute oftmals der Fall ist. Denn seit Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft hat ein allgemeiner Rückzug ins Private stattgefunden. Und damit haben sich nicht nur Größe und Vorstellung der Familie verändert, sondern auch das Mutterbild. Mit dem Rückzug ins Private wurde den Müttern immer mehr Erziehungsarbeit aufgelastet, während die Väter von der Entwicklung der Kinder weitgehend abgekoppelt wurden. Die Folgen spüren wir trotz Frauenemanzipation noch heute, denn meist sind die Erziehungsaufgaben längst nicht gerecht verteilt. Und so wird von Frauen heute erwartet, dass sie nicht nur beruflich erfolgreich sind, sondern sich zugleich als Mütter aufopfernd um ihre Kinder kümmern. Diese vielfältigen Anforderungen erzeugen Stress. Und Stress bewirkt bekanntlich, dass man in alte Muster verfällt. Das wiederum führt zu Konflikten. Konflikte führen zu mehr Stress und so weiter. Das ist aber nicht das einzige Problem dieser Entwicklung. Denn die Auflösung der Familiengemeinschaft und der Rückzug ins Private haben eine Kehrseite. Und das ist die Auslagerung der Kindheit vom Zuhause in öffentliche Institutionen wie Kindergärten, Sportvereine oder Ferienlager. Aber Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, erfordern Regeln. Und diese Regeln werden meist unabhängig von denen festgesetzt, die sie einhalten müssen. Durch feste Sitzplätze und Essenszeiten etwa werden Kinder zu Konformität gezwungen. Für Spontanität und individuelle Bedürfnisbefriedigung ist da kein Platz. In der Schule kommt noch der Leistungsdruck durch Benotung und Vergleiche untereinander dazu. Zudem erleben Kinder an solchen Orten mitunter Diskriminierung, etwa aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. Diese sogenannte institutionelle Gewalt geschieht oft unbewusst. Deshalb gilt es, vorbeugende Maßnahmen zu treffen und insbesondere potenzielle Täter zu sensibilisieren, statt sie zu beschämen. Das könnte heißen, mehr Schulungen, Reflexion und Supervision für Fachpersonal.
Fassen wir zusammen. Erziehung findet heute nicht mehr in Großfamilien, sondern in der Kernfamilie und in öffentlichen Institutionen statt. Negative Auswirkungen dieser veränderten Rahmenbedingungen sind festgefahrene Rollenbilder, Stress und institutionelle Gewalt.
Aber institutionelle Gewalt ist nur eine der vielen Formen der Gewalt, die Kinder noch heute erleben. Und viele sind noch schwieriger zu erkennen.
Blink Nummer 6. Wo Gewalt anfängt und was sie anrichtet.
Gewalt ist für alle Menschen schlimm. Bei Kindern kann sie aber fatale Auswirkungen haben, insbesondere wenn sie von Bindungspersonen ausgeht. Vor allem kleine Kinder sind auf Schutz und Fürsorge durch die Bindungsperson angewiesen. Deshalb stellen sie deren Handlungen zunächst nicht in Frage. Übt eine Bindungsperson Gewalt auf das Kind aus, sucht es den Fehler daher meist bei sich. Und das kann schwere Schäden im Selbstbild bewirken. Zudem wird durch wiederholte Gewalterfahrungen die Schutzfunktion der Bindung zerstört. Mögliche Folgen sind Schlafstörungen, ein erhöhtes Aggressionspotenzial und Selbstverletzung. Aber Gewalt äußert sich nicht bloß in Schlägen. Oftmals sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir gewaltvoll handeln. So üben wir auch dann bereits Gewalt aus, wenn wir unseren Kindern Angst machen oder ihnen indirekt drohen. Ein Satz wie »Wenn du deine Schwester beißt, bringt der Nikolaus eine Rute« signalisiert dem Kind, dass man es nicht beschützen können wird. Und das stört sein Sicherheitsgefühl. Gewalt findet sich aber auch in einem Satz wie »Mit beißenden Kindern will ich nichts zu tun haben«. Denn tatsächlich aktivieren Ablehnung und Ausschluss aus sozialen Gruppen dieselben Hirnregionen wie körperlicher Schmerz. Durch solche Methoden lernt das Kind, dass es nur geliebt wird, wenn es ein bestimmtes Verhalten zeigt. Das kann negative Konsequenzen für das Selbstwertgefühl und die spätere Beziehungsfähigkeit haben. Außerdem kann dies dazu führen, dass das Kind beginnt, unerwünschte Gefühle und Bedürfnisse zu unterdrücken und diese schließlich gar nicht mehr wahrnimmt. Solche Methoden schaden aber nicht nur dem Sicherheitsgefühl, dem Selbstwert und der Selbstwahrnehmung des Kindes. Das Kind erhält auch keine Chance, die elterlichen Beweggründe zu verstehen. So nehmen wir ihm die Möglichkeit, Zusammenhänge zu begreifen und eine eigene Moral zu entwickeln. Statt gewaltvoll sollten wir daher lieber auf der Beziehungsebene argumentieren und dem Kind die Folgen seines Handelns aufzeigen. Etwa durch einen Satz wie »Wenn du deine Schwester beißt, tut ihr das weh und wir wollen uns doch nicht wehtun.«
Wir können festhalten, auch Drohungen, Liebesentzug und Schutzverweigerung sind Formen von Gewalt. Und die schaden nicht nur dem Sicherheitsgefühl, dem Selbstwert und der Selbstwahrnehmung von Kindern, sondern nehmen ihnen oft auch die Chance, wirklich etwas zu lernen.
Nun würden einige Eltern vielleicht argumentieren, aber das Kind muss doch auch lernen, mit Zurückweisung umzugehen. Ja, die Idee der Abhärtung spukt immer noch durch unser Erziehungsverhalten. Aber die Resilienzforschung hat längst gezeigt, dass dieses Prinzip definitiv nicht funktioniert.
Blink Nummer 7. Warum du dir deiner Macht bewusst sein solltest, statt sie zu missbrauchen.
In der US-Sitcom How I Met Your Mother gibt es eine Szene, in der die Hauptperson Ted erklärt, er habe eine Allergie gegen Bacon. Das habe ihm seine Mutter gesagt. Außerdem sei er unter anderem allergisch gegen Halloween-Süßigkeiten, Donuts und sich nicht bedanken. Solche Lügen und Flunkereien sind eine beliebte Erziehungsmethode und eine Form des Machtmissbrauchs. Dasselbe gilt für Sätze wie, weil ich das so will. Genau wie beim Liebesentzug verhindern wir damit, dass das Kind uns versteht. Besser wäre es, die eigentlichen Gründe zu erklären. Etwa so, ich möchte heute nicht, dass du in die Pfütze springst, dann muss ich dich nämlich umziehen und das ist mir gerade zu viel. Auch Strafen sind eine Form des Machtmissbrauchs. Nehmen wir einmal an, ein Kind will nicht aufräumen. Als Strafe nimmt der Vater ihm sein Lieblingsspielzeug weg. Durch solche Methoden lernt das Kind zwar vielleicht, sich anzupassen, was es aber nicht lernt, die Bedürfnisse anderer zu verstehen. Denn dass es aufgeräumt ist, ist offenbar nicht sein eigenes Bedürfnis. Statt das Kind zu bestrafen, sollte man lieber überlegen, weshalb es nicht aufräumt. Vielleicht versteht es einfach nicht, wozu das gut sein soll. Dann ist es die Aufgabe der Eltern, ihm zu erklären, dass sie sich wohler fühlen, wenn es ordentlich ist. Na gut, keine Strafen mehr. Dann arbeiten wir halt nur noch mit Belohnungen, oder? Immer wenn das Kind aufräumt, bekommt es einen Sticker. Leider ist das auch nicht viel besser. Eine Gefahr des Belohnungssystems ist, dass das Kind abhängig wird. Und so lernt es nicht, aus Rücksicht zu handeln, sondern um den Sticker zu bekommen. Belohnungen, Strafen, Lügen und Befehle sind Machtinstrumente, um das Verhalten des Kindes zu ändern. Bedürfnisorientierte Begleitung bedeutet, auf solchen Machtmissbrauch zu verzichten. Was nicht heißt, dass wir die Macht der Erwachsenen leugnen sollten. Wir sind stärker, haben mehr Erfahrung und den Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen. Und genau darauf sind unsere Kinder ja auch angewiesen. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit dieser Macht um?
Das bedeutet, anstatt durch Flunkereien, Strafen und Belohnungen unsere elterliche Macht auszuspielen, sollten wir lieber auf eine bedürfnisorientierte Begleitung setzen und dem Kind Gründe und Zusammenhänge erklären.
Übrigens heißt frei von Machtmissbrauch nicht frei von Konflikten. Familiäre Konflikte sind sogar wichtig, damit das Kind eine Streitkultur kennenlernt, die nicht auf Machtausübung beruht, sondern auf echten Diskussionen. Zu einer solchen Kultur gehört auch, dass Eltern ihre Grenzen aufzeigen.
Blink Nummer 8. Warum es okay ist, Fehler zu machen und wie sie sich dennoch vermeiden lassen.
Und hast auch du dich beim Hören dieser Blinks schon mal ertappt gefühlt? Kein Grund, sich zu schämen. Wir alle machen Fehler. Wichtig ist, wie man mit ihnen umgeht. Kinder sind relativ widerstandsfähig. Oft hilft schon eine aufrichtige Entschuldigung. Sie kann zwar das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber sie kann zeigen, dass man seinen Fehler eingesehen hat. Außerdem sieht das Kind dadurch, dass ein Mensch fürsorglich sein und trotzdem Fehler machen kann. Es lernt Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungen auszuhalten. Es gibt aber auch Situationen, in denen eine Entschuldigung nicht ausreicht, zum Beispiel wenn Eltern immer wieder dieselben Fehler begehen. Hier kann eine therapeutische Aufarbeitung helfen. Das ist keine Schande, denn wie wir bereits gesehen haben, sind unsere Handlungen oftmals eine Folge unserer eigenen Kindheitserfahrungen. Schlimm wäre es, nichts an der Situation zu ändern. Leider ist diese Erkenntnis noch nicht zu allen vorgedrungen. Wer etwa auf Facebook von seinen Aggressionsproblemen erzählt, bekommt schon mal Kommentare wie, dann hättest du keine Kinder kriegen sollen. Aber ein solcher Umgang mit Fehlern ist kontraproduktiv, denn er verhindert eher, dass Eltern über ihre Fehler sprechen, sie reflektieren und sich gegebenenfalls Hilfe holen. Und das führt dazu, dass das fehlerhafte Verhalten fortgeführt wird. Oftmals entstehen solche Fehler dadurch, dass wir unsicher sind und übereilt handeln. Aber, denkst du jetzt vielleicht, wenn mein Kind einen Wutanfall hat, muss ich nun mal schnell reagieren? Nein, musst du nicht. Du kannst auch erst einmal in Ruhe nachdenken. Das solltest du sogar tun, denn Auseinandersetzungen oder kindliche Wutanfälle lösen bei Eltern oftmals Stress aus. Und Stress, naja, du weißt schon. Um Stress zu vermeiden, müssen wir auch lernen, unsere Grenzen deutlich zu machen. Das ist nicht das Gleiche wie Regeln aufzustellen. Es heißt, dem Kind zu zeigen, hier ist meine persönliche Grenze, bitte überschreite sie nicht. Du musst also nicht lächeln, wenn dein Kind dir ins Gesicht haut. Du kannst ruhig ganz klar sagen, das tut mir weh, ich möchte das nicht.
Halten wir fest. Eine offene Fehlerkultur hilft nicht nur im Umgang mit Kindern, sondern auch dabei, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und zu ändern. Wenn es doch einmal stressig wird, solltest du die Situation mit Bedacht angehen und dabei deine eigenen Grenzen kennen und klarmachen.
Diese Klarheit ist notwendig, damit wir uns nicht überfordern. Sie ist aber auch für unsere Kinder wichtig, denn sie müssen lernen, dass Menschen Grenzen haben.
Blink Nummer 9. Warum deine Kinder einzigartig sind und warum das nichts Besonderes ist.
Wusstest du, dass etwa 20% aller Menschen aus genetischen Gründen besonders sensibel auf Dopamin reagieren? Kinder mit der entsprechenden Genvariante neigen eher zu aggressivem Verhalten und sind tendenziell stressempfindlicher. Dafür sind sie oft aber auch neugieriger und abenteuerlustiger als andere. Es gibt etliche solcher genetischen Varianten, die die Persönlichkeit beeinflussen. Menschen unterscheiden sich also von Natur aus voneinander, ergo benötigen sie auch unterschiedliche Begleitung. So brauchen die erwähnten dopaminsensiblen Kinder eine besonders feinfühlige Begleitung, damit sie weniger Stress erleben. Erhalten sie diese, sind sie oft sogar wesentlich weniger aggressiv als andere Kinder. Es ist daher dringend notwendig, dass wir unsere Kinder in ihrer Individualität annehmen und angemessen unterstützen. Ein schüchternes Kind beispielsweise sollte nicht gezwungen werden, jedem die Hand zu geben. Stattdessen könnte man ihm zeigen, wie es höflich sein und trotzdem seine Grenzen wahren kann. Individualität annehmen heißt allerdings nicht, Besonderheit zu forcieren. Denn das kann genau das Gegenteil bewirken und beim Kind Druck aufbauen. Eine Eigenschaft, die einmal als besonders bewertet wurde, können Kinder schwer wieder ablegen. Außerdem wird ihnen suggeriert, dass sie andauernd besonders sein müssen, um nicht zu enttäuschen. Das ist nicht nur anstrengend, sondern schränkt auch die Entwicklung und oft auch die Lernfreude ein. Aber Freude ist ein wichtiger Lernantrieb. Und eigentlich ist dafür gar nicht viel nötig. Kinder lernen, indem sie ihre Welt erforschen und selbstständig Probleme lösen. Gelingt dies, wird das Belohnungszentrum aktiviert, das Kind freut sich und bestimmte Hormone regen das Wachstum von Nervenverbindungen an. Allzu oft nehmen wir Kindern jedoch die Freude, indem wir Druck ausüben. Und nicht nur das, wir unterbinden das Lernen auch, weil wir zu früh eingreifen.
Was zeigt uns das? Um zu lernen und sich zu entwickeln, brauchen Kinder eine Begleitung, die ihnen Freiräume lässt und sie in ihrer Selbstständigkeit und Individualität unterstützt, ohne Besonderheit zu forcieren.
Kinder haben einen eigenen Entwicklungsplan. Wenn ein Baby sich hin und her schaukelt, trainiert es seine motorischen Fähigkeiten. Wir als Eltern sehen aber nur, das Kind will sich umdrehen, also helfen wir. Das behindert die Entwicklung des Kindes gleich mehrfach. Das Kind lernt nicht, sich selbstständig umzudrehen. Es kann keine Selbstwirksamkeit erleben und ihm wird die Chance genommen, mit Misserfolgen umzugehen.
Blink Nummer 10. Warum es okay ist, dass deine Kinder anders sind. Auch als du es dir manchmal wünschst.
Stell dir vor, du willst mit deinem Sohn spazieren gehen, doch er will partout keine Jacke anziehen. Dabei fröstelst du sogar im Mantel. In Situationen wie dieser neigen wir dazu, von uns auf unsere Kinder zu schließen. Dabei sind viele Körperempfindungen wie Kälte oder Schmerz von Mensch zu Mensch und je nach Tagesform unterschiedlich. Wenn wir dem Kind die eigenen Empfindungen absprechen, verliert es unter Umständen das Vertrauen in und das Gespür für seinen Körper. Besser ist es daher, mit dem Kind über Empfindungen zu sprechen, etwa so: Mir ist kalt, ich ziehe meinen Mantel an und deine Jacke nehme ich mit, falls dir auch kalt wird. Ähnliches gilt für Gefühle. Angenommen, deine Tochter schreit, weil sie keinen Pudding kriegt. Nun gibt es 3 Optionen. Die erste ist, ihr ihre Gefühle auszureden. Ist doch nicht schlimm, stell dich nicht so an. Gehen wir öfter auf diese Weise vor, verinnerlicht das Kind, meine Gefühle sind hier nicht willkommen. Dadurch entfremdet es sich von sich selbst und seinen Emotionen. Die zweite Option ist Ablenkung. Guck mal, ein Quietscheentchen. Auch nicht ideal, denn das Kind bekommt so nicht die Chance, seine Emotionen zu verarbeiten und Lösungsstrategien zu entwickeln. Die beste Option ist, das Gefühl zu benennen, auszuhalten und ernst zu nehmen. Du bist wütend und traurig, das tut mir leid. Kinder müssen aber nicht nur ihre Empfindungen und Gefühle ausleben, sondern auch ihre eigenen Beschäftigungen wählen. Es bringt zum Beispiel nichts, ein Kind zum Klavierunterricht zu zwingen. Solange es keine Freude hat, lernt es auch nicht gut. Aber sollten Kinder nicht durchziehen, was sie angefangen haben? Nein. Kinder müssen ihre Vorlieben und Talente erst einmal erkennen. Dazu brauchen sie die Möglichkeit, Verschiedenes auszuprobieren. Der Sohn will kein Klavier spielen? Was soll's? Aber was, wenn er trotz atheistischer Erziehung plötzlich den Gottesdienst besucht? Dann muss man das akzeptieren. Leicht ist das nicht, aber notwendig, wenn er frei von Druck aufwachsen soll. Außerdem lebt man ihm damit Toleranz vor. Und das ist enorm wichtig für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
Rekapitulieren wir. Um Kinder ohne Druck aufwachsen zu lassen, müssen wir ihre persönlichen Empfindungen und Gefühle ernst nehmen und ihnen die Freiheit geben, sich selbst auszuprobieren.
Das bezieht sich nicht nur auf Hobbys und Religion, sondern auch auf Körper und Sexualität.
Blink Nummer 11. Warum in der Familie kein Platz für Scham und Stereotype sein sollte.
Die meisten von uns sind mit der Vorstellung aufgewachsen, dass es zwei Geschlechter gibt. Und die meisten finden sich in diesem binären System auch wieder. Das heißt aber nicht, dass es keine weiteren Geschlechtsidentitäten gibt. Geschlecht ist ein Spektrum, das kein richtig und falsch kennt. Als Eltern sollten wir das verstehen und uns so früh wie möglich mit der Vielfalt möglicher Geschlechtsidentitäten beschäftigen. Auch wenn wir selbst uns als männlich oder weiblich einordnen. Sonst wird es schwierig, unseren Kindern Toleranz vorzuleben. Und stell dir vor, dein Kind erklärt eines Tages, dass es nicht mehr Lea heißen will, sondern Lee. Dann ist es gut, wenn du schon über Begriffe wie trans, queer und nicht-binär Bescheid weißt. So kannst du dein Kind angemessen unterstützen. Allgemein sollten wir uns von Anfang an hüten, alte Rollenbilder und Stereotype zu reproduzieren. Denn wenn wir unserem Sohn sagen, Röcke seien nur für Mädchen, wenn wir unserer Tochter eine Puppe schenken und ihrem Zwillingsbruder Bauklötze, wenn wir von der Tochter erwarten, dass sie fürsorglich ist und vom Sohn, dass er sich durchsetzen kann, dann verbiegen wir nicht nur unsere Kinder, sondern tragen auch all die gesellschaftlichen Probleme fort, die mit fixen Rollenbildern zusammenhängen. Dasselbe gilt für Schönheitsideale. Gerade zu Hause sollten Kinder sich akzeptiert fühlen. Den Kindern ist nichts Gutes getan, wenn wir sie zum Sport drängen oder kritisch ihr Essverhalten beobachten. Im Gegenteil, wir unterstützen die zerstörerische Wirkung gesellschaftlicher Schönheitsideale. Essstörungen und andere psychische Probleme können die Folgen sein. Und wo wir schon beim Thema Körper sind, auch in Bezug auf die sexuelle Selbsterfahrung braucht es mehr Offenheit und Toleranz. Für viele Erwachsene ist das Thema Masturbation etwa immer noch schambesetzt. Diese Scham führt bei vielen dazu, dass sie die kindliche Selbsterfahrung unterbinden. Dabei ist diese Art der Selbsterforschung enorm wichtig, um den Körper und die eigene Sexualität kennenzulernen. Unsere Aufgabe ist es, geeignete Räume dafür zu schaffen und unter Umständen auch zu erklären, dass die Wohnzimmercouch nicht dazu gehört. Wie so oft liegt der Schlüssel auch hier im Gespräch. Statt Gebote oder Verbote aufzustellen, sollten wir unsere Kinder stetig und ihrem Alter entsprechend aufklären.
Halten wir fest, ob Geschlechtsidentität, Schönheitsideale oder Sexualität. In der Familie sollten Kinder sich frei und ohne gesellschaftliche Vorurteile erfahren und ausprobieren können.
Wahrscheinlich dauert es noch, bis diese Normen und Stereotype abgeschafft sind. Doch unsere Kinder werden selbstsicherer damit umgehen können, wenn wir ihnen den Rücken stärken.
Das war unser kleiner Leitfaden zur Erziehung ohne Leitfaden anhand Susanne Miraus Buch Frei und Unverbogen. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Wie können wir unseren Kindern eine glückliche Kindheit bieten und sie ideal auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten? Die Antwort lautet, indem wir sie frei und unverbogen aufwachsen lassen. Das bedeutet, auf jede Form von Gewalt zu verzichten. Es bedeutet, Kindern sowohl Schutz als auch Freiraum zu geben, damit sie ihre individuellen Anlagen, Empfindungen, Vorlieben und Talente selbstständig und trotzdem sicher kennenlernen können. Und es bedeutet, die Individualität unserer Kinder zu erkennen und zu unterstützen. Das setzt eine Menge Selbstreflexion und Aufarbeitung voraus. Denn Druck und Gewalt gegen Kinder sind tief in unserer Kultur verwurzelt. Viele von uns sind selbst damit aufgewachsen. Die persönlichen Erziehungserfahrungen haben wiederum Einfluss darauf, wie wir unsere Kinder behandeln. Jedenfalls dann, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen. Die bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern ist also keine bloße Methode, die Eltern auf ihre Kinder anwenden. Sie ist eine Haltung, die das Leben von Kindern und Eltern erleichtern kann. Wir hoffen, dass wir dir diese Haltung etwas näher bringen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.